Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Neue Aussagen im Prozess gegen drei Schüler aus Küsnacht, die zu München Passanten verprügelt haben. Ein Plädoyer für eine günstige Pflege daheim von der zuständigen Kommission vom Zürcher Kantonsrat. Eine neue Methode aus Dübendorf, um das Abwasser schneller und günstiger reinigen. Und nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Unsere Sommerserie führt uns heute auf Andelfingen an einem der gefährlichsten Autobahnabschnitte der Schweiz. Ein Blick aufs Wetter morgen. Es gibt einen trüben Tag mit zeitweise kräftigem Regen und einzelnen Gewitter bei noch höchstens 17 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Ein neuer Verhandlungstag im Prozess gegen die drei Berufswahlschüler aus Küsnacht, die in München Passanten verprügelt haben. Das Gericht in München hat heute die Polizisten befragt, die damals die Jugendlichen eingenommen haben. Die Anwälte der Jugendlichen wollten das verhindern. Ohne Erfolg. Nicole Marti.
Die Polizisten, die Jugendlichen befragt haben, haben ihnen nicht gut genug erklärt, was ihre Rechte sagen, und man hat die Eltern nicht richtig einbezogen. Das findet die Anwälte der Küsnachter Berufsschüler. Die Aussagen von diesen Polizisten dürfe das Gericht darum nicht brauchen, haben sie gefunden. Das Oberlandesgericht München hat das aber anders gesehen. Pressesprecherin Margarete Nötzl sagt:
Das Gericht hat jetzt entschieden, dass nach Auffassung des Gerichts die Bedenken der Verteidiger nicht durchgreifen und dass deshalb die Beamten, dessen Vernehmungsbeamte der Polizei, angehört werden, und hat dann den einen von den beiden Polizeibeamten, solange ich im Prozess war, auch bereits angehört.
Der Polizist hat dann auch ausführlich darüber berichtet, wie er einen von den Jugendlichen einvernommen hat, dass er ihm angeboten hat, das Konsulat zu informieren, und dass er ihm gesagt hat, man könne den Eltern anrufen. Der Jugendliche hätte das aber nicht wollen. Am Freitag geht der Prozess zu München dann weiter. Wenn alles wie geplant läuft, fangen dann die Schlussplädoyer vom Staatsanwalt und der Anwalt an.
Die Pflege daheim soll im Kanton Zürich deutlich günstiger sein als eine stationäre Pflege in einem Heim. Das hat die zuständige Kommission vom Kantonsrat entschieden. Sie will außerdem, dass das neue Pflegegesetz so schnell wie möglich im Parlament behandelt wird. Sabine Meyer.
Ab Januar sollen die Patientinnen und Patienten 20% der Pflegekosten selber zahlen. Egal, ob sie im Heim oder daheim gepflegt werden. Das hat der Regierungsrat so im neuen Pflegegesetz festgeschrieben. Die zuständige Kommission sieht das jetzt aber anders. Sie will die Spitex-Patientinnen und Patienten deutlich entlasten. Und zwar sollen sie nur 10% der Kosten übernehmen müssen, sagt der Kommissionspräsident Urs Laufer.
Es geht uns darum, Grundsatz ambulant vor stationär treu zu bleiben. Das heisst, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen ambulante Dienste benutzen und nicht stationäre. Und wir wollen auch soziale Ungerechtigkeiten verhindern.
Man sieht da vor allem den linken Parteien entgegenkommen. In einem anderen Punkt haben die dafür einen Schritt auf die Rechte zugemacht, und zwar dort, wo es darum geht, wie viel der Kanton an Pflege herzahlt. Um einen grossen Betrag geht es da aber nicht.
Die Vermutung ist, dass das ein einstelliger Millionenbetrag ist, wo der Kanton mehr muss zahlen und entsprechend Gemeinden und Heimträger weniger.
Dank dem Kompromiss hat die Kommission das neue Pflegegesetz einstimmig verabschieden können, sagt Urs Laufer. Er ist darum zuversichtlich, dass auch im Rat nicht mehr viel daran geschraubelt wird.
Es wird in den einzelnen Punkten sehr heftige Diskussionen geben, aber es ist allen Beteiligten klar, wir müssen bis Ende September das Pflegegesetz durch den Kantonsrat bringen. Das hoffe ich, hat auch eine disziplinierende Wirkung. Und ich habe doch das Gefühl, wir haben eine gute Arbeit gemacht in der Kommission und einen fairen Kompromiss gefunden, wo alle Seiten damit leben könnten. Ich bin zuversichtlich, dass man das Gesetz so durchbringt.
Pressieren tut sie so, weil ab dem 1. Januar 2011 das neue Pflegegesetz vom Bund in Kraft tritt. Das verlangt, dass Patientinnen und Patienten einen gewissen Teil der Pflegekosten selber zahlen. Wie viel, das müssen Kantone eben im kantonalen Pflegegesetz selber regeln. Schaffen sie das nicht, bis im Januar müssen sie die Kosten vollumfänglich selber übernehmen. Darum ist in dem Fall die Kommission einverstanden, dass man das Gesetz als dringlich erklärt und so durch den Rat peitscht.
Das Wasserforschungsinstitut EAWAG in Dübendorf hat eine neue Methode entwickelt, um in den Kläranlagen den Ammoniak abzubauen, der giftig ist für die Fische. Im Kanton Zürich wird die Methode seit ein paar Jahren in zwei Kläranlagen angewendet, und die Kläranlagen machen damit gute Erfahrungen. Ich habe vor der Sendung mit dem zuständigen Bereichsleiter beim Zürcher Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, mit dem Markus Koch, können reden und von ihm wissen, wie das sogenannte Anamox-Verfahren überhaupt funktioniert.
Bei dem Anamox-Verfahren tun die Bakterien ohne Zugabe von Kohlenstoffquellen und kleineren Mengen von Sauerstoff oder Luft den Ammoniak direkt umwandeln in Luftstickstoff, ein Prozess, der auch wesentlich weniger Platz erfordert.
Also das ist ein neues Verfahren, das man seit ein paar Jahren anwenden kann und das Sie in zwei Kläranlagen schon im Betrieb haben. Da hat es aber neue Bauten dafür gebraucht. Also das kann man nicht jetzt überall einfach einführen.
Das ist richtig, das baut man eben zu, einen sogenannten Anamox-Reaktor. Das ist ein relativ grosser Betonbehälter mit entsprechenden Einrichtungen wie Belüftungen und Messeinrichtungen. Den baut man also zusätzlich. Wenn jetzt aber eine Kläranlage noch genügend Kapazität hat, lohnt sich das natürlich noch nicht. Aber es wird sicher so sein, dass in Zukunft mehr Kläranlagen sich mit dem Verfahren werden ausrüsten.
Jetzt die Variante mit dem Anamox-Verfahren, das zeigt sich, dass dort der Aufwand kleiner ist. Wie fest kleiner ist er? Wie fest hat er sich bewährt?
Der Aufwand an Energie ist etwa 50% geringer. Das ist einmal ein erster grosser Vorteil. Und der zweite grosse Vorteil, man braucht keine sogenannte organische Kohlenstoffquelle. Die müssen wir eigentlich sonst auch auf dem Markt einkaufen. Gleichzeitig kann man nachher auch den Faulraum besser nutzen, indem man einfach den Vergärungsprozess intensiver kann betreiben. Die drei Komponenten führen alle dazu, dass die Kosten etwa um 50% für die Stickstoffumwandlung reduziert werden.
Gibt es quasi eine Vision, wo man kann sagen kann, dass die Abwasserreinigung einmal sogar Energie gewinnt?
Das ist sicher so. Man kann diverse organische Abfälle kann man in der Abwasserbehandlung entsprechend behandeln, dass Biogas entsteht, das ist sogenanntes Faulgas. Das Gas kann man nachher brauchen für Wärmegewinnung. Man kann aber auch Elektrizität gewinnen. Und das Ziel wäre eigentlich, dass eine Kläranlage energieautark funktionieren kann, also gar keine zusätzliche Energie muss dazukaufen. Noch schöner wäre es natürlich, da wäre natürlich das höchste aller Gefühle, wenn man sogar könnte auf der Kläranlage zusätzlich Energie produzieren, auch die Abwärme nutzen, ob jetzt das im Kläranlagenareal selber ist oder durch externe Abwärmebezüger aus der Kläranlage raus.
Der Markus Koch, Leiter von Sektion Abwasserreinigungen beim Kanton Zürich. Mehrere Schulen im Kanton Zürich sollen schon bald mit einem Amok-Alarmsystem ausgerüstet werden. Das würde die Lehrerinnen und Lehrer bei einem Amoklauf warnen, damit sie dann entsprechend handeln können. Die Zürcher Bildungsdirektion ist im Moment dran, um ein entsprechendes Konzept auszuschaffen, sagt Enrico Violi, der für die Gewalt an den Schulen verantwortlich ist.
Das Standardpapier wird dann nach dem Regierungsrat vorgelegt und sofern er beschließt, das anzunehmen, dann nachher werden die Standards, die dort beschrieben sind, die werden dann nachher verbindlich für die kantonalen Schulen. Das heisst vor allem Mittel- und Berufsfachschulen und für die Fachhochschulen.
Betroffen sind also Schulen mit älteren Schülerinnen und Schülern. Die anderen Schulen können selber entscheiden, ob sie auch bei sich so ein Amok-Alarmsystem installieren wollen. Ein besonderer Trauerzug hat sich am frühen Nachmittag durch die Stadt Zürich bewegt. Mehrere hundert Mitglieder von den Hells Angels haben mit einer TÜV-Parade an einem Mitglied die letzte Ehre erwiesen. Der Zug hat sich vom Helvetia-Platz durch die Langstrasse zum Krematorium Nordheim bewegt. Der Verstorbene ist einer der bekanntesten Mitglieder der Zürcher Hells Angels und vor kurzem 55-jährig an Krebs gestorben. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass das Jubiläum stattfindet, aber am 5. September ist es wieder soweit. Dann findet zum 100. Mal Zürich-Metzgete statt. Das legendäre Radrennen ist vor zwei Jahren wieder auferstanden, dank der Initiative vom Radfahrerverein Zürich und der Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Das ehemalige Schweizer Weltcuprennen ist seither ein Rennen von den Amateuren, von Elite und von den Hobbyfahrern. Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist jetzt gerade 20 Minuten vor 6 Uhr. Zeit für die gemeinsame Sommerserie von allen Regionaljournalen. Nach dem Start zu Harp, haben wir schon vom Simplon angehalten, sind zu Bern, zu Biel, zu Pratteln und zu Spreitenbach.
Nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Wir sind in Andelfingen heute, direkt an der A4, an der Autostrasse durch Zürcher Wieland. Auf dem Rastplatz Kreuzstrasse haben wir angehalten am Morgen und uns installiert mit dem Sendewagen. Von Spreitenbach her sind wir ja gekommen, wo wir gestern den ganzen Tag aus dem Schoppiland berichtet haben. Die A4 hier zwischen Winterthur und Schaffhausen, wo wir heute sind, ist eines der gefährlichsten Stücke Nationalstrasse überhaupt. Es ist eine Autostrasse mit bis zu 30'000 Fahrzeugen am Tag, mit Gegenverkehr und einem Haufen Lastwagen. Auch einer hat übrigens jetzt hier gerade nebenan parkiert bei uns einen Sattelschlepper mit einem Haufen Auto drauf. Eine gefährliche Strasse also, wo es immer wieder auch ganz einen Haufen schaurige Unfälle gibt. Man redet darum manchmal schon von einer Todesstrecke. In unserer Sendung heute geht es um das Risiko auf der Strasse. Verkehrsexperten reden zum Beispiel über die Sicherheit und eine Rettungssanitäterin erzählt uns aus ihrem Alltag. Ich bin Andrea Affolter und mit mir unterwegs sind Margrit Meyer und Ginger Hobby von Regionalredaktion Zürich Schaffhausen und der Pius Kessler von Regionalredaktion Ostschweiz. Und beim Pius Kessler geht es jetzt weiter. Er steht ein paar Meter weg von uns, direkt an der Strasse vorne.
Ja, wir sind hier wirklich zu vorderster Strasse vorne bei dieser Einfahrt, der Pfeifen-Gradi-Strasse. Neben mir ist der Ueli Zöllig, er ist Chef der Verkehrspolizei Kanton Zürich. Zöllig, wieso ist denn diese Strasse jetzt, da fahren die Autos einfach ein bisschen vorbei, wieso ist denn die so gefährlich?
Eine Strasse, die man relativ schnell fährt, die jetzt auch viel Verkehr hat, sie ist nicht richtig getrennt, das macht sie zu einer relativ gefährlichen Strasse.
Tut denn die Polizei die Strasse jetzt auch besonders überwachen, weil sie eben besonders gefährlich ist?
Ja, wir sind schon präsent hier. Wir führen regelmässig Geschwindigkeitskontrolle durchführen. Wir überwachen sie auch auf andere Art. Wir machen auch immer wieder grössere Verkehrskontrolle in diesem Raum. Wir machen etwas.
Sie sagen, wir machen etwas, aber machen Sie besonders mehr, wie jetzt zum Beispiel auf einem anderen Autobahn- oder Autostrassenstück?
Ja, ich würde sagen, wir machen nicht überproportional mehr, aber wir machen einfach auch da etwas auf der A4 im Zürcher Wieland.
Jetzt auf dieser Strasse, wenn man schaut, hat sie in der Mitte so Töckel, die trennen die zwei Richtungen. Wie wichtig sind die Töckel für die Sicherheit dieser Strasse?
Das war eine sehr wichtige Massnahme, die man hier vor ein paar Jahren realisiert hat. Voran war das ein bisschen Todesstrecke, die A4 im Zürcher Wieland. Und die hat man ziemlich massiv entschärfen, indem man eben die Mittelleitbacken eingebaut hat. Seitdem haben wir viel weniger Verkehrsunfälle, viel weniger schwere Kollisionen, viel weniger Kollisionen, die darauf zurückzuführen sind, dass die Leute auf die Gegenfahrbahn sind. Da haben wir einen sehr grossen Fortschritt erzielt.
Das heisst, als Chef der Verkehrspolizei sind Sie froh um die Töckel. Warum sind denn die erst so spät eingebaut? Wieso sind Sie nicht früher auf so Ideen gekommen?
Ja, natürlich, wir sind sehr froh, dass wir das haben, aber es braucht halt alles seine Zeit. Das sind zum Teil auch politische Prozesse, wo die Polizei wenig Einfluss hat, aber die Hauptsache ist, wir haben es jetzt und die Wirkung ist gut.
Sie sagen, die Hauptsache ist, man hat es jetzt. Als Polizist sind Sie manchmal ein bisschen verrückt auf Politik, wenn es ein bisschen langsamer geht oder zu langsam aber geht, auch wegen der Sicherheit, wo Sie gerne schneller reden. Sie schmunzelt.
Ja, ich bin nicht verrückt. Da kann man nicht verrückt sein. Das ist unser politisches System und das hat sicher auch seine Vorteile.
Wenn Sie persönlich über die Strasse hineinfahren, ist Ihnen ein bisschen mulmiger, wieder, wenn Sie sonst auf Strassen fahren. Jetzt sehen wir gerade wieder so Töpfe, die vorbeidonnert und so weiter. Ist Ihnen auch mulmiger als auf anderen Strecken?
Nein, das will ich nicht unbedingt sagen. Also ich zähle mich zu den Autofahrern, die schon von Berufswegen natürlich sich Mühe gibt, speziell gute Autos zu fahren, vorsichtig Autos zu fahren, aufmerksam zu sein. Aber man muss sich bewusst sein, dass eine sehr kleine Ursache, mangelnde Aufmerksamkeit zum Beispiel auf dieser Strasse, verheerende Folgen kann haben. Wenn man nur einen Moment nicht aufpasst und auf die Gegenfahrbahn kommt, gibt es unter Umständen eine schwere Frontalkollision und das ist wirklich, kann sehr schlimme Folgen haben.
Besten Dank. Eines, was Sie angesprochen haben, ist die Geschwindigkeit. Und neben mir ist jetzt auch der Lukas Graf. Mit ihm gehen wir. Wir sind gut abgesichert von der Polizei über die Einfahrt hinein. Sie sind zuständig für Geschwindigkeitskontrollen. Jetzt sind wir bei so einem Kasten, wo die Autobahn, die Autofahrer eigentlich hassen, hier, den Blitzer. Was sehen wir jetzt hier genau, ganz vorne an der Strasse?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Radargerät. Wir haben hier Kisten, wo eine Kamera drin ist und ein Radarmessgerät, das die Geschwindigkeiten erfassen. Wenn ein Fahrzeug schnell ist, gibt es von dem ein Fotos. Und das wird nachher zu mir ins Fahrzeug gesendet. Dann sehe ich es auf dem Laptop. Vorne dran haben wir den Blitz, der das ganze Bild aufhält.
Jetzt läuft das alles automatisch ab. Für was stehen denn Sie noch da? Das Auto sehen wir hinten dran, ist ein bisschen versteckt, damit es möglichst niemand sieht. Für was sind Sie noch da, wenn das alles automatisch läuft?
Ja, das ist richtig. Das Gerät funktioniert an sich allein. Ich muss das Ganze trotzdem überwachen, dass, wenn es irgendwelche Zwischenfälle würde, dass ich eingreifen könnte.
Sie sind ein Polizist, der Radarkontrollen macht. Ein unbeliebter Mann eigentlich in der Bevölkerung. Wie gehen Sie mit dem um?
Ja, es ist ein Teilbereich von mir, wo ich Radarkontrollen mache. Das ist eine Ansichtssache. Es gibt ganz viele Leute, die sehr froh sind. Da kommen wir einmal einen Kaffee über an der Messstelle. Und natürlich gibt es auch die anderen, die weniger Freude haben. Das gehört zu unserem Job.
Danke für den Moment, Lukas Graf. Wir kommen nochmal auf Sie zurück.
Genau, der Lukas Graf, Radarspezialist und Polizist bei der Zürcher Kantonspolizei, also mit dem Pius Kessler direkt an der Strasse. Was bei dieser Radarkontrolle rauskommt, das wollen wir natürlich wissen. Wir fragen nachher am Schluss von der Sendung. Um das Risiko auf der Strasse geht es heute bei uns. Und die Sicherheit die ist hier zwischen Winterthur und Schaffhausen immer schon ein Thema gewesen. Jetzt wird die gefährliche Strasse nämlich Abschnitt für Abschnitt ausgebaut zu einer sichereren Autobahn. Aber wie macht man eigentlich eine Strasse sicher oder sicherer? Mit was genau? Ginger Hobby die hat es genau wissen. Sie ist auf die Baustelle schauen, den Morgen, eben dort, wo ausgebaut wird, mit dem zuständigen Bauleiter Peter Stucki.
Um zu der Baustelle zu kommen, fahren der Bauleiter Peter Stucki und ich über den alten Teil der Autostrasse. Der Teil, der nur zwei Spuren hat. Abgrenzen vom Gegenverkehr tun uns rot-weiß gestreifte Töckchen, die mitten in der Strasse stehen.
Seit sie die installiert haben, hat es eigentlich nur noch sehr wenig tödliche Unfälle gegeben. Im Gegensatz zu vorher, wo es eine normale Autostrasse war, also nicht eine Autobahn, sondern eine Autostrasse, haben sie sehr viele Frontalunfälle durchs Überholen. Und dann hat man angefangen, die Doppellinie zu markieren und die Balken zu setzen, als rein optische Trennung, dass der Autofahrer sieht, mal da ist jetzt eigentlich nicht gut zum Überholen.
Unterdessen sind wir auf der anderen Seite angekommen. Dort, wo die zweispurige Autostrasse zu einer vierspurigen Autobahn ausgebaut wird. Ein Presslufthammer bohrt Löcher und ein Bauarbeiter steckt 1,5 Meter lange Stahlträger drin. An die ane kommt dann die Leitplanke. Und die sind nicht etwa starr, sondern elastisch, erklärt mir Peter Stucki.
Der Sinn davon ist, dass wenn ein Automobilist reinfährt, dass er in erster Linie mal abbremset wird und nicht aber wegkatapultiert wird, sondern dass er langsam abgelenkt wird, wieder in die Strasse raus.
Auf dieser Strasse stehen wir jetzt gerade. Allerdings auf einem pechschwarzen Teer. Der Belag für oben drüber, der fehlt nämlich noch. Fertig ist dafür das, was drunter kommt. Leitungen, Kabel und Detektoren.
Wir können zum Beispiel Abstandmessungen machen von einzelnen Autos oder Kolonnen. Man kann Geschwindigkeit messen, man kann Zählungen machen, man weiss, wie viele Autos jetzt in dem und dem Abschnitt unterwegs sind. Man sieht auch dann, ob es fahren oder ob es stehen. Und das macht eigentlich den Sinn, weil wir hier ja eine Verkehrslenkung installieren.
Alles Installationen also, die die Strasse neu sicherer machen sollen. Wir verlassen die Baustelle jetzt wieder und fahren zurück, immer wieder vorbei an orangen SOS-Säulen. Und ich frage den Bauleiter Peter Stucki, ob die im Zeitalter von der Natel dann überhaupt noch Sinn machen.
Ja, es ist das meiste oder viel geht im Moment leider über Natel. Die Polizei hat nicht so Freude daran. Von der Technik her sind wir so weit. Die Polizei könnte das Natel ordnen. Sie dürfen es aber noch nicht aus Datenschutzgründen. Und darum ist es eigentlich, wenn man eine grössere Panne hat, oder wenn man eine Panne hat, ist es nicht schlecht, wenn man an eine SOS-Säule herangeht. Weil dann sehen Sie in der Verkehrsleitzentrale, wo das ist, die Panne, wo das Auto steht und bei welcher Säule.
Lieber die orangen SOS-Säulen brauchen also im Notfall und nicht mit dem Handy telefonieren, sagt Peter Stucki, der Bauleiter auf der A4-Baustelle, nicht weit weg vom Rastplatz Andelfingen. Ja, aber was passiert denn, wenn der Notruf eben gleich mal losgeht, wenn mal wirklich ein Unfall passiert? Die Marc-Mick Meyer hat jetzt zwei Gäste bei sich, die eben genau dann ausrücken, wenn es ernst wird auf der Strasse.
Meine Gäste sind der Peter Schultes, reformierter Pfarrer von Pfäffiken, er ist Leiter vom Care-Team vom Spital Uster und er ist seit 14 Jahren Notfallseelsorger im Kanton Zürich. Mein zweiter Gast, das ist Bettina Marx, ist Rettungssanitäterin vom Kantonsspital Winterthur. Bettina Marx, Sie sind immer wieder da auf dieser A4 im Einsatz, weil es ist Ihr letzter Einsatz gewesen.
Das war gerade hier auf dem Rastplatz. Ein Patient, der es nicht wohl war, der rausgefahren ist und schlussendlich einen Herzinfarkt hatte.
Und dann haben sie ihn in den Spital getan, er ist gerettet worden?
Ja, genau. Wir haben ihn versorgt und haben ihn dann ins Spital gebracht. Ja.
Ein Einsatz, der so gut ausgegangen ist, das ist leider nicht immer so. Gibt es auch Erinnerungen an Unfälle, die tragisch verlaufen sind bei deiner Mark?
Ja, einer von meinen ersten Unfällen hier auf der A4 ist ein PW-Fahrer, der aus was auch immer für Gründen mit dem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert ist, mit dem Anhänger. Und wir konnten ihm nicht mehr helfen.
Sie werden ja von der Einsatzzentrale aufgeboten. Sie rücken dann aus bei Dinamark. Was machen Sie, was passiert, wenn Sie an einen Unfallort ankommen?
Ja, wir machen uns zuerst einmal ein Bild machen, was genau passiert ist, wie viele Autos involviert sind, wie viele Patienten das gibt. Wenn es mehrere Patienten sind, machen wir Triage und dann fangen wir uns an, um die Verletzten zu kümmern.
Es gibt ja immer Leute, die an einem Unfallort rumstehen, die dabei sind, die aber nicht am Unfall beteiligt sind. Wie können die ihnen helfen? Wie sollen die sich verhalten?
Ich denke, mal im Hintergrund stehen und wenn wir Hilfe brauchen, würden wir schon auf die Leute zugehen. Ja.
Peter Schultes, sind Notfallseelsorger. Wann und wie werden Sie aufgeboten?
Also ich werde immer dann aufgeboten, wenn die Polizei, wenn der Rettungsdienst oder die Feuerwehr der Rideokette, da gibt es etwas, wo man helfen kann, wo man jemanden begleiten kann. Das heisst, in der Regel verlangen sie dann über die Einsatzzentrale Notfallseelsorger vom Kanton Zürich und je nach Region kommt man dann auf den Platz.
Und was können Sie machen vor Ort?
Ich will es an einem Beispiel zeigen. Es war ein Unfall zwischen einem TÜV-Fahrer und einem Automobilist und die Rettungsleute waren vor Ort. Ich bin dann gekommen und habe gesehen, im Publikum, das zuschaut, da hat es so einen Mann, der einfach so hin und her läuft, so ein bisschen verloren. Und ich bin dann auf ihn zugegangen und habe gesagt, ob er dazugehört. Und dann hat er mir gesagt, er sei der Automobilist gewesen, weil der TÜV-Fahrer schwer verletzt gewesen. Für ihn hat man geschaut. Und so ist es dann darum gegangen, dem Automobilist, dem Fahrer zu schauen.
Also Sie arbeiten, also Sie gehen auf die Opfer zu, Sie gehen aber auch auf die Unfallverursacher zu. Bettina Mark, haben Sie auch schon mit einem Notfallseelsorger zusammengearbeitet?
Ja, also ich persönlich muss sagen, ich bin immer sehr froh, wenn jemand kommt, der jetzt eben gerade Leute kann aufnehmen kann, wo wir keine Zeit haben, weil wir uns um die Unfallopfer kümmern.
Ein Unfallort ist ja meistens auch ein Ort mit schrecklichen Bildern. Wie können Sie mit diesen Bildern umgehen, Bettina Mark?
Mir hilft es, wenn ich darüber reden kann, sei es mit Kameraden aus dem Rettungsdienst oder daheim etwas erzählen kann. Und dann einfach im Privatleben viel in der Natur sein. Wir haben Tiere daheim, das hilft mir.
Die Bettina Mark, Rettungssanitäterin, und Peter Schultes waren das bei der Margrit Meyer. Sie haben etwas erzählt aus ihrer nicht wirklich einfachen, sondern eben schwierigen Arbeit. Das ist die Sommerreise von der Regionaljournal von Schweizer Radio DRS, heute vom Rastplatz Kreuzplatz in Zandelfingen. Und von hier, vom Rastplatz, gehen wir noch einmal zurück, ganz nahe an die Strasse zum Pius Kessler und der Radarkontrolle.
Gerätchen, so. Ja. Da können Sie sagen, der schnellste ist. Sehen wir das, wie schnell dass der schnellste gefahren ist? Nicht?
Nein.
Vielleicht freuen Sie sich, sagen Sie auch nein. Ja. Dann sage ich, ja, ist in dem Fall niemand schnell gefahren.
Genau.
Dann sage ich, ja, haben Sie in dem
Fall. Okay, ihr hört, der Pius Kessler ist voll im Element mit dem Polizist bei der Radarkontrolle. Aber offensichtlich hört er uns nicht. Es scheint doch eine sehr eifrige Sache zu sein, wenn man hier misst. Wir probieren noch einmal, Pius Kessler, können wir ein Fazit haben von dieser Kontrolle? Wie viele ist geblitzt worden?
Ja, neben mir natürlich der Fachmann, Graf. Fazit, anderthalb Stunden sind Sie da.
Ja, das ist richtig. Ich habe etwa 2240 gemessen in dieser Zeit. Es ist keiner zu schnell gefahren. Eigentlich für uns ein absoluter Erfolg. Die Leute halten sich an Geschwindigkeit, dass wir zwischen 80 und etwa 105 km/h gefahren.
Sie sagen, ein Erfolg für Sie, aber ist es nicht so, eigentlich ein Misserfolg? Hätten Sie nicht lieber ein paar geblitzt?
Das kann man so nicht sagen. Ich denke, wenn wir feststellen können, dass die Leute sich an die Verkehrsregeln halten, ist das auch ein Erfolg. Nichtsdestotrotz, wenn wir irgendeinen Schnellfahrer, sprich Raser, zum Verkehr ausziehen, das ist auch eine gute Sache. Die müssen weg von der Strasse. Ja.
Und
keine Raser heute also hier zu Andelfingen, vielleicht eben auch, weil sie Radio gehört haben. Das ist das Regionaljournal von Schweizer Radio DRS auf der Sommerreise. An dieser Sendung mitgearbeitet haben Margrit Meyer und Ginger Hobby von der Regionalredaktion Zürich Schaffhausen und Pius Kessler von der Regionalredaktion Ostschweiz und in der Senderegie der Andreas Gerber. Morgen fahren wir wieder auf Mülheim, dort wird es tierisch. Wir gehen zu Tierübergängen und Fuchs und Has besuchen, die sich dort gute Nacht sagen. Nächste Ausfahrt, Regionaljournal, morgens oben aus Mülheim.
Nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal, das ist die gemeinsame Sommerserie von allen Regionaljournalen. Sie können diese Etappe und auch alle anderen, die wir schon gewesen sind, auch im Internet nachhören auf regionaljournal.ch. Dort gibt es auch einen Ausblick auf die nächsten Stationen, wo wir einen Stopp einlegen. Eher trübe Aussichten gibt es von der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend gibt es noch lokale Regengüsse und in der zweiten Nachthälfte kommt es wahrscheinlich schon wieder verbreitet regnen. Temperaturen sinken auf rund 14 Grad. Morgen Morgen ist es trüb und nass und zeitweise regnet es auch kräftig. Am Nachmittag gibt es zwischendrin auch mal trockene Phasen und gegen Abend so richtig rein sogar ein paar Aufhellungen. Es sind aber trotzdem auch am Nachmittag und Abend noch lokale Platzregen oder Gewitter möglich. Temperaturen morgen auf dem Rande bei 13 Grad, die Schaffhausen und Zürich bei 17 Grad, die Dietike 18 Grad. Am Freitag ist es dann wechselhaft mit vielen Wolken und auch noch ein bisschen Regen. Vor allem am Nachmittag wird es aber wieder langsam freundlicher. Die Temperaturen steigen am Freitag auf 20 Grad.
Zum Schluss von dieser Sendung hier nochmal die wichtigsten Themen vom Tag in einer Übersicht. Im Prozess gegen drei Berufswahlschüler aus Küsnacht, die in München Passanten verprügelt haben, ist wieder verhandelt worden. Das Gericht in München hat die Polizisten befragt, die damals die Jugendlichen einvernommen haben. Die Anwälte der Jugendlichen haben versucht, das zu verhindern, aber ohne Erfolg. Was die Polizisten ausgesagt haben, bleibt geheim, weil der Prozess nicht öffentlich ist. Für die Spitex-Pflege sollen die Patienten und Patienten im Kanton Zürich deutlich weniger zahlen als für die stationäre Pflege im Heim. Das hat die zuständige Kantonsratskommission bei Beratung des neuen Pflegegesetzes entschieden. Wenn es nach ihr geht, sollen die Spitex-Patienten nur noch 10% der Kosten selber tragen, statt 20%, wie es der Regierungsrat vorgeschlagen hat. Das Gesetz soll außerdem so schnell wie möglich im Parlament beraten werden. Mehrere Schulen im Kanton Zürich sollen schon bald mit einem Amok-Alarmsystem ausgerüstet werden. Das würde die Lehrerinnen und Lehrer bei einem Amoklauf warnen, damit sie dann entsprechend handeln können. Die Zürcher Bildungsdirektion kann sich vorstellen, dass so ein Alarmsystem für alle Kantons- und Berufsbildungsschulen obligatorisch wird. Ein neues Verfahren bei der Abwasserreinigung bewährt sich. In zwei Kläranlagen im Kanton Zürich wird seit bald 3 Jahren der Stickstoff in einem neuen Verfahren entfernt. Jetzt zeigt sich, dass die Kläranlagen so in diesem Prozess rund die Hälfte der Kosten einsparen können und es braucht auch weniger Platz. Das Wasserforschungsinstitut EAWAG von ETH Zürich ist im Moment dran, um den Prozess noch weiter zu verbessern. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen an dem Mittwochabend. Die Redaktion hat Barbara Seiler gehabt. Am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.